Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich werden etwas weniger, aber dafür scheinbar radikaler. Gestern Abend haben an die 100 Leute versucht, ein Pariser Theater zu stürmen, in dem Emmanuel Macron den Abend verbringen wollte. In der Nacht gab es einen Brandanschlag auf eines seiner Lieblingsrestaurants. Am Freitag wurde stundenlang der Louvre blockiert und heute hat die Pariser Oper wegen der Proteste die geplante Ballettpremiere von Anne-Theresa de Kersmarker kurzfristig abgesagt. Wir schalten gleich nach Paris. Außerdem sind wir beim Auftakt des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und wir sprechen mit dem Fotografen Martin Schöller. 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz zeigt er 75 Porträts von Holocaust-Überlebenden im Zollverein Essen. Die Tanzkritikerin Wiebke Hüster ist heute Abend nach Paris gereist, um für uns über den neuen Abend der Choreografin Anne-Theresa de Kersmarker zu berichten. Doch die Premiere an der Opéra National de Paris wurde wegen der aktuellen Proteste kurzfristig abgesagt, der Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Wiebke Hüster, guten Abend in Paris.
Guten Abend.
Die Tänzerinnen und Tänzer der Pariser Oper streiken seit dem 5. Dezember. Trotzdem war eben für heute die Kersmarker-Premiere angekündigt. War das nicht abzusehen, dass die ausfällt?
Nein, das war leider nicht abzusehen. Also ich habe versucht, in Kontakt zu kommen mit der Pariser Oper seit dem Wochenende und zu sagen, okay, wird das stattfinden oder kann ich zu Hause bleiben? Aber tatsächlich sagte man mir am Sonntag, ja, wahrscheinlich würde sich am Vormittag entscheiden. Aber dann, als wir am Vormittag telefonierten, hieß es, nein, das wird sich sehr knapp vor der Vorstellung erst entscheiden. Und das ist natürlich irgendwie so ein besonders hoher Druck, der dann entsteht. Nicht nur für von außen anreisende Gäste, sondern auch natürlich für die Zuschauer in Paris selbst, wo ja auch noch die ganze Stadt fast lahmgelegt ist durch diese U-Bahn-Streiks.
Ist das Stück dann fertig einstudiert oder stocken alle Probenprozesse?
Nein, das war für zwei Tänzer ihrer Kompanie Rosas geschaffen und das war fertig einstudiert, also auch musikalisch, das war alles soweit. Und die Tänzer der Pariser Oper selbst, die 174 Mitglieder des Ensembles, sind derzeit beschäftigt, aus den Weihnachtsferien zurückzukommen, wieder ins Training zu gehen, mit den Proben zu beginnen für die große Giselle-Premiere Ende des Monats.
Dann lassen Sie uns doch mal über die Situation an der Pariser Oper sprechen, am Ballett speziell. Warum streiken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, also es handelt sich um eigentlich eine sehr, sehr gute Regelung. Eigentlich heißt die Regel, die es übrigens seit 1698 bereits gibt, dass man als Tänzer im Alter von 42 Jahren aufhören darf. Man kann schon mit 40 gehen, aber mit 42 muss man gehen. Und wenn Sie überlegen, dass diese Tänzer ja eigentlich Athleten sind, das sind ja eigentlich Spitzensportler, dann ist das ja auch ein Alter, das normal ist. Da ist ja auch kaum jemand unter den Athleten noch wirklich dabei. Man schafft dann einfach diese Handlungsballette durchzustehen, die zum Teil 3,5-4 Stunden dauern, das schafft man dann einfach nicht mehr. Insofern ist es auch fair. Außerdem muss man bedenken, dass die Tänzer ja im Alter von 5 Jahren eigentlich schon die professionelle Berufsausbildung beginnen. Man muss ja sehr, sehr früh anfangen, wenn man eben im klassischen Tanz so weit kommen will. Und dann hat so ein Tänzer mit 42 hat eigentlich so viele Berufsjahre, wenn man die alle mitzählt, diese harte Ausbildung, die eigentlich wirklich auch kaum Kindheit ermöglicht, dann hat man eigentlich so viele Berufsjahre wie ein normaler Arbeiter oder Angestellter in einem ganz gewöhnlichen Beruf. Das ist das eine. Das andere ist, was machen Sie dann mit 42? Dann können Sie ja nicht komplett in Rente gehen. Bei der heutigen Lebenserwartung müssen Sie dann ja noch 50 Jahre sozusagen, oder dürfen Sie noch 50 Jahre leben. Da können Sie ja nicht jetzt ganz einfach als Pensionär diese Zeit verbringen. Und das bedeutet, man braucht etwas Startgeld, damit man in eine neue Berufswelt aufbrechen kann. Und dafür braucht man Unterstützung. In Deutschland hat man da auch Stiftungen gegründet inzwischen, die den Tänzer bei dieser wirklich schwierigen Übergangsphase unterstützen.
Und was für Bezüge erhalten die Tänzerinnen und Tänzer derzeit in Frankreich? Ne?
Naja, das ist ja auch lächerlich. Also wenn Sie überlegen, um was für Summen es da geht. 1000 Euro sind das in etwa. Ein normaler Ensembletänzer, selbst an der Pariser Oper, also einem der weltbesten Häuser, erhält um die 3000 Euro brutto im Monat. Und nur die Étoiles, also die wirklich Premier, Danseur, Danseuse, die ganz oben stehen in dieser Hierarchie, die bekommen so um die 6.400 Euro brutto. Aber das sind Summen. Ich meine, diese Menschen arbeiten ja nicht 8 Stunden am Tag und gehen dann heim und sind fit. Diese Leute arbeiten den ganzen Tag. Nachmittags gehen die vielleicht nach Hause zwischen Training, Proben und der abendlichen Aufführung. Aber das dient dazu, was zu essen, sich etwas auszuruhen, wenn man dann abends 3-4 Stunden auf der Bühne steht. Also das ist schon unglaublich.
Wie ist das im europäischen Vergleich?
Ja, also schwierig. Am Royal Ballet, das übrigens besser zahlt als die Pariser Oper, da ist es so, dass sie so ein bisschen mit dem Ballettdirektor der Direktion absprechen können, wann sie genau gehen möchten. Da schlägt nicht mit 42 diese Uhr unerbittlich und sagt, du musst jetzt raus. Und sie können etwas wählen zwischen monatlichen Bezügen, die sie dann sofort bekommen, einer größeren Summe, die sie auf einen Schlag bekommen, falls sie jetzt ein Unternehmen gründen wollen, könnte das ja hilfreich sein. Oder sie können sogar diese Rente zurückstellen lassen, bis sie das gewöhnliche Rentenalter erreicht haben und das dann einfach da oben drauf packen. Also es ist etwas tänzerfreundlicher, möchte ich sagen.
Sagen wir jetzt rund 1.000 Euro nach der Karriere mit 42, wenn jemand als Tänzerin und Tänzer dann nochmal vielleicht studieren will, um sich was Neues aufzubauen, ist das ja auch nicht gerade viel in einer Großstadt.
Nein, das ist wirklich in Paris, ja, da können Sie froh sein, wenn Sie die Miete zahlen und ein paar Lebensmittel kaufen, ja.
Geht der Streik denn unbefristet weiter oder wissen wir inzwischen, wann es die Premiere von Anne-Theresa de Kersmacher geben wird?
Nein, das ist ganz unklar und Schlimme ist auch irgendwo, also die Tänzer und auch die Musiker übrigens, denn die betrifft ja dieses Problem fast in ähnlichem Ausmaß. Also ich habe erfahren, das wusste ich auch nicht, aber die Orchestermusiker an der Pariser Oper, die müssen im Alter von 60 Jahren aufhören und die Techniker im Alter von 57. Ein Bläser, ein Blechbläser in einem solchen Orchester ist auch mit 60 nicht mehr imstande, das Lungenvolumen reicht nicht mehr und muss dann auch zurücktreten. Also die sind auch davon betroffen. Alle, die Musiker, die Sänger des Chors und die Tänzer haben so unterschiedliche Termine in der Öffentlichkeit gemacht, haben getanzt, zum Beispiel vor der Pariser Oper, um auch mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Aber generell muss man sagen, je länger dieser Streik anhält, desto größer wird die finanzielle Katastrophe, die das auslöst. Weil bis jetzt, seit dem 5. Dezember, weiß man, sind fast 14 Millionen an Einnahmeeinbußen entstanden, dadurch, dass keine dieser Aufführungen stattfinden konnte.
Und wie sah das dann heute Abend vor der Pariser Oper aus?
Leer. Weil das verbreitete sich dann wirklich wie ein Lauffeuer. Ich habe das so um 18 Uhr erfahren. Aber es ist überhaupt niemand erschienen. Also niemand kam dahin. Die Pariser sind sowieso stinksauer inzwischen. Also ein Taxifahrer hat mir das heute erklärt. Ich musste ein Taxi nehmen vom Gare de l'Est, weil die U-Bahn war komplett gesperrt. Also man konnte nicht mal die Metro benutzen. Und er sagte, ja, also das ist hier wirklich lagerleer. Also das ist hier wie so ein Bordell so ungefähr, also Strafkolonie. Weil die U-Bahnen fahren nur morgens. Die Pariser haben sowieso wahnsinnig Schwierigkeiten, zu ihrer Arbeit zu kommen oder beziehungsweise von der Arbeit nach Hause. Viele Pariser laufen im Moment jeden Tag 2 Stunden von der Arbeit bis nach Hause in ihr Quartier. Und denen steht, glaube ich, sowieso, je länger das anhält, eigentlich umso weniger der Sinn nach solchen Unterhaltungen.
Wiebke Hüster, live aus Paris, besten Dank. Am Abend ist in Saarbrücken das Festival für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm eröffnet worden, das Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Traditionell wurde dabei der Ehrenpreis vergeben und der geht in diesem Jahr an Rosa von Braunheim. Und sein neuer Film Dark Room war dann auch der Eröffnungsfilm heute Abend, die Geschichte eines jungen Mannes aus Saarbrücken, der in der Berliner Schwulenszene ein mörderisches Doppelleben führt. Die 41. Ausgabe des Max-Ophüls-Festivals hat Svenja Böttger als künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin wesentlich mitkuratiert. Schönen guten Abend, Frau Böttger.
Guten Abend.
Inwieweit steht denn Rosa von Braunheim als Aktivist, als Künstler und Mentor auch generell für das Max-Ophüls-Festival? Wie wichtig ist er für die heutige Generation junger FilmemacherInnen?
Unglaublich wichtig. Er ist wirklich jemand, der nicht nur inspiriert, sondern auch den Leuten zeigt, dass man andere Wege gehen kann, dass man seiner Kunst und sich treu bleiben kann, dass emotionales Filmemachen unglaublich wichtig ist und dass man immer sich und sich selbst vertrauen sollte und seinen Weg gehen sollte.
Lassen Sie uns, Frau Böttger, auf den diesjährigen Jahrgang schauen. Wie reagieren die jungen Filmschaffenden auf all die drängenden Probleme unserer Zeit?
Man merkt, dass der Zeitgeist und auch das aktuelle Geschehen sowohl gesellschaftlich als auch politisch unglaublich wichtig ist, weil natürlich viele Filme auch bei den Einreichungen genau davon handeln. Im ganz Kleinen, also in der eigenen Familie, aber auch den gesellschaftlichen Strukturen. Wo gehöre ich eigentlich hin? Wer bin ich? Wo will ich sein? Wer möchte ich auch sein? Und welchen Teil möchte ich zur Gesellschaft beitragen? Darum handelt es sich eigentlich im gesamten Einreichungen und auch Filmen, die wir in den vier Wettbewerben zeigen.
Können Sie vielleicht zwei Beispiele rausgreifen, die sich besonders intensiv auf einzelne Lebensgeschichten einlassen? Sie haben eben auch bei Rosa von Braunheim das Stichwort genannt, Emotionalfilme zu machen.
Ein sehr wichtiges und tolles Beispiel ist Jihan von Suhaila Schwenk, wo es einfach auch darum geht, was passiert eigentlich mit Familien, aber auch mit Paaren, die nach Deutschland kommen, die Asyl suchen. Wie finden sie ihren Platz in der Gesellschaft? Wie werden sie aber von der Gesellschaft nicht anerkannt beziehungsweise eigentlich auch vergessen? Und das ist ein ganz tolles Beispiel. Ich glaube, für so die Rolle der Frau oder wer bin ich, was mache ich, haben wir auch gerade im kurz- und mittellangen Bereich einige Beispiele mit dabei, wo man sagen kann, es geht ganz explizit darum, wenn ich als Frau quasi nicht akzeptiert werde, wenn mir etwas passiert in meiner beruflichen Karriere, wie gehe ich damit um und fange ich an, für mich zu kämpfen oder sage ich auch einfach mal laut Nein? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in diesem Jahr.
Flucht und Gleichberechtigung, zwei Themen, die Sie jetzt genannt haben. Wie sieht es aus mit diesen großen Themen wie Klimawandel und Rechtsruck? Taucht das auch in den Filmen auf?
Der Klimawandel spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also auch in den letzten Jahren in den Dokumentarfilmwettbewerben und auch dieses Jahr wieder den Rechtsruck spürt man auch, dass es darum geht, wie man damit umgeht, wie man das auch vielleicht subtiler und deutlicher auch in ganz alltäglichen Sachen machen kann und deutlich zeigen kann, dass wir ihn haben, dass es eine Sache ist, die die jungen Filmemacher total bewegt und über das sie auch sprechen und das auch verarbeiten wollen.
Kannst du auch an einem Beispiel festmachen?
Ich finde eigentlich Mazel Tov im mittellangen Wettbewerb ist ein tolles Beispiel, wie auch aus der jetzigen Generation heraus jüdisches Leben in Deutschland gesehen wird, aber auch kritisiert wird und wie es aber auch von allen Sichtweisen und auf allen Ebenen kritisiert wird.
Die jungen Filmschaffenden, die nutzen die ganze Bandbreite stilistischer Formen. Haben sie aber auch überraschende, ja wirklich neue Ansätze des Erzählens entdecken können?
Das Glück haben wir ja immer, dass es auf jeden Fall Überraschungen gibt in alle Richtungen. Was ich sehr toll fand und was uns auch überrascht hat, ist sowohl einmal das beste Orchester der Welt, wo die Hauptrolle eine Socke spielt.
Eine Socke?
Eine Socke. Genau, und war wirklich toll. Also ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal für mich sage, dass ich einen Kurzfilm wirklich ganz grandios finde, in der eine Socke eine Hauptrolle spielt.
Ist es ein Animationsfilm?
Nee, es ist ein realer, fiktionaler, mit animierten Elementen dazu. Mehr möchte ich gar nicht verraten, weil man muss ihn definitiv einfach gucken.
Kommen die Filmemacherinnen und Filmemacher eigentlich alle von Filmhochschulen?
Nein, also da achten wir auch sehr darauf, dass es natürlich die Filmstudenten gibt und Studierenden, aber dass es auch freie Produktionen gibt und die ziehen sich auch wirklich durch alle vier Wettbewerbe durch.
Wie haben Sie denn als Festivalleiterin auf all die Debatten rund um MeToo reagiert? Also hat das Ihren Blick jetzt auf die Filme, aber auch Ihr Bewusstsein für die Auswahl nochmal geschärft?
Ich denke, der Blick schärft sich immer mit der MeToo-Debatte. Ich denke auch, dass es aber auch wichtig ist, auch weiter zu gucken, was man auch tun kann, welche Verantwortung auch wir haben. Beispielsweise haben wir uns total gefreut, dass wir in diesem Jahr Barbara Rohm gewinnen konnten, die Leiterin der Vertrauensstelle Themis ist, die aber auch gleichzeitig die ProQuote Film gegründet hat und leitet, die am Samstag bei uns in unseren Branchenveranstaltungen einen Workshop geben wird, wo es auch darum geht, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wie geht man damit um, wie geht man auch mit der MeToo-Debatte um und die mit uns gemeinsam auch einfach dem Nachwuchs zeigen möchte, das Thema sensibel anzugehen, aber auch wirklich offen Fragen stellen zu können und dass man miteinander versucht zu gucken, wo ist denn die Grenze, wo fängt es an, wo hört es auf und dass wir auch einfach darüber reden, dass es so, wie es aktuell ist, auf jeden Fall nicht weitergehen kann.
Wir haben eingangs schon über Rosa von Braunheim gesprochen, der ist ja auch ein Pionier des Schwulen, des queeren Kinos. Präsentieren Sie das im Rahmen des Festivals in einer separaten Sektion oder findet das inzwischen selbstverständlich oder ja, beziehungsweise bewusst kuratiert im Gesamtprogramm seinen Platz?
Es findet im Gesamtprogramm seinen Platz. Wir haben auch über die letzten Jahre immer wieder natürlich auch Einreichungen, die sich mit dem Thema oder der Thematik auseinandersetzen. In diesem Jahr können wir schön auch eine inhaltliche Klammer ziehen, da wir ein, zwei Beiträge natürlich auch im Wettbewerb vertreten haben. Wir haben Rosa da. Rosa zeigt auch nochmal Filme. Rosa geht aber auch, und das finden wir sehr toll, auf ein Panel, was wir am Mittwoch zeigen werden. Wir haben nämlich in diesem Jahr zusammen mit der Queer Media Society eine Kooperation, wo es darum geht, auch nochmal Stoffe, die den queeren Blick beleuchten, die auch das Queer-Thema aufgreifen, nochmal zu highlighten, diese vorzustellen und dann aber auch miteinander darüber zu diskutieren. Gibt es den queeren Blick schon im Filmbereich? Muss er noch mehr kommen? Was bedeutet das eigentlich und was bedeutet sowohl das für die Nachwuchsleute als auch für die Queer Media Society?
Auf den großen Filmfestivals gibt es inzwischen ja ganze Sektionen oder Sonderreihen, auch für Serienformate. Die sind gerade ja auch für ein junges Publikum besonders interessant. Welchen Stellenwert haben die in Saarbrücken?
Sie haben einen Stellenwert. Wir stellen ja natürlich auch fest, dass die Nachwuchstalente zum Glück noch ganz viel experimentieren und ausprobieren und sich auch in den Formaten freier fühlen, diese noch zu benutzen und auch zu gucken, welche Geschichte passt in welches Format, ob es was Serielles ist oder was Längeres. Wir haben in den letzten Jahren auch schon immer Webserien gezeigt und uns auch damit befasst, was das für die Nachwuchstalente macht. In diesem Jahr auch wieder. Wir zeigen die Serie Haus Kummerfeld.
Inwieweit ist denn das Max-Ophüls-Festival für den Nachwuchs immer wieder tatsächlich ein Sprungbrett?
Das ist ein großes Sprungbrett. Das waren wir auch sehr stolz, letztes Jahr bei 40 Jahren Max-Ophüls zeigen zu dürfen und in diesem Jahr auch wieder einen Startschuss quasi für die nächsten 40 Jahre zu geben, dass wir wirklich sagen können, viele der Filmschaffenden haben hier angefangen. Man trifft hier auch viele Leute in einem sehr entspannten Rahmen, wo man sich wirklich einfach kennenlernen kann, sich unterhalten kann über neue Projekte, wo man netzwerken kann und wo man die Möglichkeit hat, auch die Entscheider auch der Branche zu treffen. Und das andersrum auch wieder haben, dass wir sehr viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen da haben, die dann auch auf den Nachwuchs aufmerksam werden und ihn quasi von uns wegscouten.
Wenn man jetzt nicht auf den zufälligen Partykontakt warten will, wie befördern Sie das, dass junge Regisseurinnen und Regisseure tatsächlich auf dem Festival mit Produzenten und Verleihern in Kontakt kommen?
Wir haben ein Speed-Dating, was wir regelmäßig und wirklich jedes Jahr seit über 10 Jahren organisieren. Da geht es darum, dass vor allem die Regisseure, Regisseurinnen, die Autorinnen und die Produzentinnen mit Entscheidern zusammenkommen, aber auch untereinander zusammenkommen. Wir haben einen Empfang, der an unser Co-Produktionstreffen anschließt. Der heißt Meet the Producers, wo es ganz dezidiert darum auch nochmal geht. Saarland Medien macht beispielsweise auch immer ein saarländisches Filmemachertreffen, wo auch alle Nachwuchstalente eingeladen sind, sich mit den alten Hasen, sage ich jetzt mal, der Branche zu vernetzen und sich kennenzulernen.
Frau Böttger, zum Schluss, warum halten Sie eigentlich nach wie vor an diesem sperrigen Titel des Festivals fest? Filmfestival Max Ophüls Preis.
Warum wir festhalten? Ich glaube, weil wir eine tolle Tradition haben, weil wir ein tolles Fundament haben, was Albrecht Stubbi vor 40 Jahren gegründet hat und weil es auch mittlerweile gelebte Tradition für uns ist.
Heute Abend wurde es also eröffnet, das 41. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Bis zum 26. Januar gehören viele Kinos der Stadt dem Nachwuchsfilm. Zur künstlerischen Leitung gehört Svenja Böttger. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Unsere Filmredaktion ist natürlich auch vor Ort und wird regelmäßig aus Saarbrücken berichten. Und mit Rosa von Praunheim habe ich ein langes Gespräch geführt. Das finden Sie in der DLF-Audiothek unter dem schönen Titel »Im nächsten Leben werde ich ein Erdbeerfrosch«. Mehr als 80 Prominente aus der Kulturszene unterstützen eine Berliner Kampagne für den Erhalt alternativer und linksautonomer Projekte, die in ihrer Existenz bedroht sind. Zu den UnterzeichnerInnen gehören die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die Band Element of Crime, Theatermacher wie Milo Rau und Lerner Hausmann und viele, viele andere. Kein Haus weniger ist das Motto dieser Kampagne gegen die Verdrängung der alternativen Haus- und Kulturprojekte, ohne die Berlin ja um einiges ärmer wäre. Dutzende sind allein in den kommenden Monaten von der Räumung bedroht. Manfred Götzke berichtet.
Das kleine Gartenhaus im Berliner Ensemble ist an diesem Montagvormittag tapeziert mit Transparenten. Keine Beute mit der Meute steht darauf. Potze bleibt, Träume verknüpfen, Freiräume schützen. Potze, Meute, Liebig 34 – Sie sind nur ein paar der alternativen Haus- und Kulturprojekte, die in Berlin zur Zeit von Räumung bedroht sind, sagt Marian Keune, der Sprecher der Initiative Kein Haus weniger.
Alternative Projekte, überwiegend aus Hausbesetzungen hervorgegangen, sind ein prägendes Merkmal der Geschichte dieser Stadt. Sie stehen für Weltoffenheit, Kreativität und die Widerständigkeit Berlins. Und diese Errungenschaften stehen heute leider zur Disposition. Mehr als einem Dutzend Projekte droht in den nächsten Monaten das Ende. Dabei geht es um Orte für Kunst, Kultur und Politik und unkommerzielle Strukturen für eine breite Nutzerinnenschaft.
Das Phänomen ist so bekannt wie dramatisch. Die Freiräume für selbstorganisierte, nicht kommerzielle Kunst und Kultur, sie verschwinden in Berlin seit Jahren mehr und mehr. Während der Senat das Clubsterben inzwischen längst auch als wirtschaftliches Problem erkannt hat, würde die Verdrängung von autonomen Kulturprojekten ignoriert.
Der Eindruck, den man gewinnen muss, ist der, dass sich, wenn es um die alternativen Projekte geht, hinter der juristischen Bearbeitung weggeduckt wird. Es gibt Gerichtsprozesse, die unter absurden Bedingungen geführt werden, dass irgendwie ein Jugendclub dieser Stadt, der selbstverwaltet, seit Jahrzehnten arbeitet, sich in einem Hochsicherheitssaal für etwas verantworten muss, dass da einfach nur der Verbleib ist, ist ein Skandal.
Die Initiative fordert deshalb einen Bestandsschutz für soziale und kulturelle Projekte. Eine Aussetzung von Zwangsräumungen und Straffreiheit für alle Besetzerinnen.
Wir haben das Gefühl, dass die Politik sich hier nicht ausreichend bemüht. Damit muss jetzt Schluss sein, jetzt muss eingegriffen werden.
Mehr als 80 Kulturschaffende unterstützen die Initiative. Darunter Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die Band Element of Crime, die Regisseure Milo Rau, Leander Hausmann und Ersan Montag. Der Theaterregisseur und Performancekünstler hat das Verschwinden der Projekte und Freiräume in seinem Heimatkiez Kreuzberg erlebt.
Das, was Berlin vor allem in seiner kulturellen Identität ausmacht, sind diese alternativen Projekte. Ist jetzt nicht unbedingt die große Staatsoper unter den Linden oder die Schaubühne, die vielleicht auch dazugehören, irgendwie die Identität zu stiften, aber das, was Berlin vor allem ausmacht und was die Stadt auch lebenswert und auch miteinander so harmonisch macht, sind halt diese Projekte, sind halt diese kleinen kulturellen Angebote, ist halt auch das Syndikat, ist das SO36, das sind ja ganz wichtige Orte.
Vertreterinnen von 12 akut bedrohten Projekten sind an diesem Montag ins Berliner Ensemble gekommen, darunter das feministische Hausprojekt Liebe 34 in Friedrichshain. Während Berlin sich als queere Hauptstadt inszeniere, werde ein queer-feministisches Hausprojekt rausgeschmissen, sagt eine der Bewohnerinnen. Wir wollen nicht mit dem alltäglichen Sexismus leben und haben uns entschieden, in unserem Haus ohne Cis-Männer zu leben. Dieses Haus ist ein politischer Ort, wo sich Feministinnen seit mehr als 20 Jahren empowern. Jetzt sollen wir raus und seit unser Mietvertrag Ende 2018 endete, werden wir kriminalisiert und permanent von der Polizei bedroht. Dass gerade Projekte wie das Liebig 34 kriminalisiert und von Teilen der in Berlin regierenden SPD als Keimzellen linksradikalen Widerstands gesehen werden, Regisseur Ersan Montag hält es für skandalös.
Ich wüsste nicht, warum es ein Problem sein sollte, Projekte zu unterstützen, wo es um selbstbestimmtes Leben von Frauen und Transfrauen geht. Und dass man das dann versucht, als linksradikal zu sehen und nicht unterstützenswert, das finde ich ziemlich absurd und zynisch eigentlich. Dass sich marginalisierte Gruppen sich eher mit der linkspolitischen Richtung identifizieren oder ausdrücken, ist jetzt kein Ausschlusskriterium für eine Solidarität mit ihnen.
Die Gründe für die Verdrängung, sie gleichen sich. Oft werden Häuser an Investoren verkauft, die renditeträchtigere Mieter wollen. Wohlhabendere Bewohner, teure Restaurants, Start-ups. Die Initiative Bucht für alle skandalisiert gleich den geplanten Umbau der gesamten Gegend rund um die Rummelsburger Bucht. Wo in diesen Tagen dringend benötigte günstige Proberäume abgerissen werden, sollen bald Eigentumswohnungen und ein kommerzielles Großaquarium entstehen.
Deswegen wird dieses Gebiet Rummelsburger Bucht einfach nicht den Bedarfen der Stadt gerecht entwickelt. Und deswegen fordern wir eine neue Festlegung der Entwicklungsziele für dieses Gebiet, damit dementsprechend auch dann der Bebauungsplan für dieses Gebiet geändert werden kann.
Die Gruppe Bucht für alle hat gegen den Bebauungsplan Normkontrollklage eingereicht, um die Verdrängung zu verhindern. Doch eigentlich müsse die Weggentrifizierung solcher Räume politisch verhindert werden, sagt Marian Keune, gerade von einem rot-rot-grünen Senat.
Wir erwarten von einem rot-rot-grünen Senat, dass er sich eigentlich dessen bewusst wird, wofür diese Parteien eigentlich selber stehen, nämlich genau für das, linke und alternative Räume zu ermöglichen und auszubauen. Wir werden das aktiv weiterhin versuchen durchzusetzen. Wir wollen den Senat nur daran erinnern, dass es in seiner eigenen Handhabung liegt, auf welcher Seite er dort an dieser Stelle steht und welches Vermächtnis er dafür hinterlassen will.
Kein Haus weniger. Über die Kampagne für den Erhalt alternativer und linksautonomer Projekte in Berlin berichtete Manfred Götzke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Josef Hannesschläger ist tot. Er starb im Alter von 57 Jahren in München an Krebs. Hannesschläger spielte seit 2002 Kommissar Corbinian Hofer in der ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops, war aber auch in Kinofilmen wie Der Schuh des Manitou, Die Apothekerin und Harte Jungs zu sehen. Erst im Herbst hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekannt gegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen könne. Sabine Schmalhofer.
Seine Karriere hatte Josef Hannesschläger auf der Theaterbühne begonnen. Der gelernte Koch nahm zunächst privaten Schauspielunterricht, wurde dann schnell ein gefragter Theaterschauspieler, war auf bayerischen Bühnen, vor allem in München und Landshut, zu sehen. Daneben schrieb und spielte er mehrere Kabarettprogramme und arbeitete als Theaterregisseur. Doch der gebürtige Giesinger hatte eine heimliche Liebe, die Musik. Mit seiner eigenen Band tourte er durch Münchner Clubs, spielte auf Festivals.
Das Ibiza-Video, das Heinz-Christian Strache als Chef der FPÖ stürzte, ist in Wien ausgezeichnet worden. Mit einem Preis, den der Verband der österreichischen Filmregie und das Magazin Dossier neu erfunden haben. Laut Presseerklärung solle dieser Ibiza-Preis auch zukünftig Videos würdigen, die einen Beitrag zum demokratiepolitischen Diskurs leisten, eine positive Debatte zu einem öffentlich relevanten Thema auslösen oder ein gesellschaftspolitisches Tabu brechen. Nach 7 Jahren wird Lord Tony Hall im Sommer seinen Platz als oberster Chef der britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC räumen. Der 68-Jährige begründete diesen Schritt mit den Verhandlungen mit der Regierung über die finanzielle Zukunft der BBC, die von 2022 bis 2027 anstehen. Dabei unterstrich er, wie wichtig der Sender, der der Unparteilichkeit und Wahrheit verpflichtet sei, in Zeiten von Fake News sei. Die Suche nach einem Nachfolger soll in den kommenden Wochen beginnen. Im Alter von 93 Jahren ist der amerikanische Saxophonist, Komponist und Bandleader Jimmy Heath im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Die Karriere von Heath währte 7 Jahrzehnte, in denen er unter anderem mit Miles Davis, Dizzy Gillespie und John Coltrane zusammenarbeitete. 1926 in einer musikalischen Familie in Philadelphia geboren, gründete Heath 1946 seine eigene Band. Die Bedeutung des Musikers ordnet der Jazzjournalist Götz Bühler so ein.
Er hat im Swing angefangen, dann den Bebop mitentwickelt, hat viele Innovationen mitgemacht. Er ist, glaube ich, als Einfluss deutlich wichtiger und als Arrangeur und als Orchesterleiter als vielleicht als Musiker, zumindest in der Jazzgeschichte.
Soweit die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Den Überlebenden der Shoah ein Gesicht geben, das hat sich der in New York lebende Fotograf Martin Schöller zur Aufgabe gemacht. 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers in Auschwitz-Birkenau ist das Ergebnis nun in einer großen Ausstellung im Essener Zollverein zu sehen. Survivors, Faces of Life After the Holocaust. 75 Porträtfotos. Fotos von Überlebenden. Martin Schöller hat sie alle in Israel getroffen. Kurz vor der Sendung war er für uns in einem Studio in Essen. Guten Abend, Herr Schöller.
Ja, guten Abend.
Das ist ein gemeinsames Projekt der Bonner Stiftung für Kunst und Kultur und der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. War Yad Vashem maßgeblich daran beteiligt, dass Sie überhaupt mit all den Menschen in Kontakt gekommen sind?
Ja, es war eine Idee von Kai Diekmann. Kai Diekmann ist ein Freund von mir und der Chairman of Yad Vashem, Friends of Yad Vashem Germany. Und er hatte die Idee gehabt, diese ganzen Überlebenden alle in Israel zu fotografieren. Wir hatten uns am Anfang überlegt, vielleicht auf der ganzen Welt Holocaust-Überlebende zu suchen und zu fotografieren. Aber das Problem ist, man kann der Aufgabe nicht gerecht werden, weil es sind einfach zu viele Länder, zu weit verstreut und man würde immer irgendein Land vergessen und wäre dann möglicher Kritik ausgesetzt. Deswegen hat Kai dann mit Yad Vashem Kontakt aufgenommen und die waren sofort dabei. Als deutscher Fotograf dachte ich mir, oh, mal sehen, wie denn diese Überlebenden dann darauf reagieren, wenn sie Deutsch hören. Aber es war sehr emotionale und tiefgehende Erfahrung.
Ja, wie haben die Menschen darauf reagiert? Brauchte das einen großen Vorlauf, also viele Gespräche, damit die überhaupt bereit waren, sich von ihnen fotografieren zu lassen?
Nein, das sind alles Menschen, die im Kontakt mit Yad Vashem stehen. Yad Vashem versucht, eine möglichst große Bandbreite zu schaffen, verschiedene Geschichten zu dokumentieren. Als Überlebender gilt man ja auch, wenn man einfach Jude in Europa war und die Zeit der Nazis überlebt hat. Also nicht jeder von denen, die ich fotografiert habe, war unbedingt in einem Konzentrationslager. Manche waren bei Familien versteckt oder in Klöstern oder haben sich im Wald versteckt oder sind nach England entflohen. Also es ist eine ganz breit gefächerte Reihe von Geschichten. Und alle wussten vorher genau, was ich mache, was ich für Fotos mache, wer ich bin. Also es war keine Überraschung. Ich habe sozusagen auf dem Vertrauen, was diese Überlebenden Yad Vashem gegenüber haben, aufbauen können.
Vermutlich alle über 90, ne?
Nein, die Jüngsten sind 80. Es ist die jüngste Frau von Schindlers Liste dabei, Eva Lavi, und bis 99.
Und wie liefen diese Begegnungen dann ab?
Sie haben mich alle in einem Raum in Yad Vashem getroffen, wurden empfangen. Wir hatten mal was zu essen, Kekse, Kuchen und Kaffee. Und meine Bücher lagen da, dass sie auch nochmal tiefgreifend sehen können, was ich für Arbeiten mache. Und habe dann 10 Tage lang so im Dreiviertelstundentakt jeden getroffen, mich mit ihnen unterhalten, fotografiert, wir sind mehr wieder unterhalten. Und was mich wirklich gewundert hat, ist, wie viele von diesen Überlebenden wirklich Deutsch sprechen. Auch Juden, die aus der Ukraine oder aus Bulgarien, Rumänien kommen, sprachen nach so langer Zeit immer noch perfektes Deutsch. Es war wohl wirklich so, dass zu der Zeit war Deutschland so das Kulturzentrum Europas. Viele Leute haben nach Deutschland aufgeschaut und als erste Fremdsprache Deutsch gelernt, deutsche Geschichte. Jiddisch ist ja auch dem Deutschen sehr verwandt. Ja, das war nochmal schmerzlich festzustellen, dass gerade das Land, zu dem sie alle aufgeblickt haben, dann das Land war, das sie verraten hat.
Was genau wollen Sie mit diesen Porträts zeigen und auch anregen?
Ich möchte eigentlich meine Erfahrung wiedergeben, wie das war, diese Menschen zu treffen und wie ich sie erlebt habe. Es gibt ja auch ein Video dazu, wie diese Fotos entstanden sind, was man sich im Internet anschauen kann. Und meine Fotos sind ja sehr nah und fühlen sich ja sehr realistisch an. Ich fotografiere in Farbe, immer noch auf Film. Und ich hoffe eben, dass wenn Menschen vor meinen Fotos stehen, dass sie das Gefühl haben, sie haben die Person ein bisschen kennengelernt oder getroffen oder irgendwie eine Intimität mit dieser Person aufbauen können. Und ich denke, Zahlen und Statistiken über den Holocaust bewegen einen nicht so tiefgehend, weil es einfach keine richtige Resonanz findet. Aber wenn man jemanden erlebt oder man selber diese Geschichten erzählt bekommt, dann wird die Vergangenheit wirklich lebendig. Ich hatte eine Frau, Martha Weiss, die erzählte, ich wusste das vorher nicht, dass sie in Auschwitz war, als Auschwitz befreit wurde. Am 27. Januar 1945 von 2 russischen Soldaten, die mehr oder weniger durch den Schnee stapften, mit einem Maschinengewehr auf den Schlitten kamen zu den Toren von Auschwitz. Es gab nur noch 7000 Menschen, die noch da waren. Das Wachpersonal war ja geflohen und ein paar hundert Kinder. Und ich hatte ein Foto dabei von diesen Kindern am Stacheldrahtzaun in Auschwitz nach der Befreiung von Auschwitz und sagte, sie sind aber nicht auf dem Foto, oder? Und sie guckt mich an und sagt, doch, doch. Da bin ich und da ist meine Schwester. Es ist natürlich, es ist ein Foto, mit dem ich sozusagen groß geworden bin, was wir im Schulunterricht durchgenommen hatten, was in Schulbüchern ist, was jedem bekannt ist. Und das macht dann nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn man die Menschen kennenlernt, über die man nur gelesen hat.
Ja, ich habe gelesen, dass Ihre Arbeitsweise technisch sehr formalisiert ist, dass Sie Barack Obama, Woody Allen oder auch Rihanna genauso vor Ihre Kamera platzieren und ausleuchten wie jetzt die Holocaust-Überlebenden. Stimmt das? Warum machen Sie das so? Und wie viel Persönliches zeigt sich trotzdem in den Bildern? Sie haben ja die Intimität auch angesprochen.
Ja, ich denke einfach, meine Herangehensweise, so nah an Menschen heranzukommen und alles andere wegzulassen, geht nicht um Kleidung, es geht nicht um, wo man ist, es geht nicht um einen gewissen Stand in der Gesellschaft. Wenn man sich wirklich nur aufs Gesicht reduziert und alle anderen Attribute weglässt, bleibt einem nichts anderes übrig, als immer nur in das Gesicht zu starren. Und ich will eben auch hinterfragen, was kann man wirklich in einem Gesicht sehen? Kann man wirklich eine Persönlichkeit sehen im Gesicht? Kann man wirklich einen Menschen in 25. Sekunde einfangen?
Kann man?
Ich glaube nicht. Ich glaube, alle Fotos lügen. Es gibt kein ehrliches Foto. Man kann der Ehrlichkeit vielleicht ein bisschen näher kommen, aber so richtig beschreiben lässt sich ein Mensch nicht durch eine Fotografie. Ich bin kein Seelenfänger, wie manche Fotografen von sich behaupten.
Wir gucken in diese Gesichter natürlich auch mit unseren jeweils eigenen Projektionen, ne? Mit unserem eigenen Wissen, suchen vielleicht sogar nach Spuren des Grauens und sind überrascht, wenn wir dann sowas wie Freude sehen.
Ja, na und meine Herangehensweise, dass ich eben alle gleich fotografiere, möchte ich einen Vergleich ermöglichen. In meinen Büchern habe ich dann Barack Obama neben einem Obdachlosen oder Mann aus der Wirtschaft neben jemanden, den niemand kennt oder neben einem Sportler. Also so ein demokratischer Ansatz, alle aufs gleiche Podest zu stellen und zum Vergleich anzubieten, ist mein Anliegen.
Sie sind, Herr Schöller, Jahrgang 68, in Frankfurt geboren, leben seit Anfang der 90er in New York, waren dort mehrere Jahre Assistent von Annie Leibovitz. Sie haben den legendären Richard Avedon als Hausfotograf beim Magazin The New Yorker abgelöst. Sie haben viele Promis und Celebrities fotografiert. Lenkt dieses aktuelle Projekt jetzt Ihre Karriere auch in eine neue Richtung?
Ja, die neue Richtung. Ich denke, das Problem mit Magazinen ist eben, dass Magazine am Aussterben sind. Es kauft ja kaum noch jemand ein Magazin und dadurch sind die Etats von Magazinen natürlich weit zurückgegangen oder viele Magazine haben ganz zugemacht. Das heißt, die Zeit der Magazinfotografie ist vorbei, muss man einfach mal so sagen. Und das ist natürlich sehr traurig, weil wo soll man Informationen herbekommen? Heutzutage die jungen Fotografen, die machen viele tolle Fotos und werden dann irgendwie online veröffentlicht, aber dafür gibt es ja kein Geld. Wie sollen die jemals mit ihrer Fotografie Geld verdienen? Auf der anderen Seite ist es auch die junge Generation, die keine Magazine mehr kauft. Insofern muss ich mich jetzt als Fotograf, da ich ja ein Magazinfotograf vornehmlich bin, neu erfinden. Und ich habe aber auch schon immer so persönliche Projekte gemacht, Sachen gefunden, die mir am Herzen liegen, die ich gerne unterstütze neben der Magazinfotografie. Aber von diesen Art von Projekten werde ich jetzt wohl mehr machen.
Sie haben die junge Generation angesprochen, die ja erschreckenderweise zu großen Teilen auch gar nicht ausreichend Bescheid weiß über die NS- und Holocaust-Geschichte. Vielen ist nur wenig bekannt. Ist das ganze Projekt also auch ein Aufklärungsprojekt eines gegen wachsenden Antisemitismus und Rechtsextremismus?
Ja, ich denke, alle Arbeit, die in diese Richtung geht, hat natürlich das Ziel oder die Hoffnung, dass man Menschen erreicht und vielleicht Gemüter umstimmen kann. Mit Ausstellungen und Büchern heutzutage spricht man meistens dann doch immer eine Gruppe an von Menschen, die schon die gleichen Ansichten haben wie man selber. Deswegen denke ich, werde ich dieses Projekt jetzt dann auf meinem Instagram-Account weitertragen und dadurch, dass ich auch von National Geographic fotografiere, kann ich auch Fotos bei National Geographic reinstellen und hoffe eben dadurch eine größere Bandbreite von Menschen zu erreichen.
Wie hat Sie selbst dieses Projekt verändert?
Ich glaube, was ich am meisten mitgenommen habe von dem ganzen Projekt, also es waren wirklich dunkle Tage. Diese Menschen haben ja 75 Jahre lang ein Leben nach dem Holocaust gehabt, also auch viele glückliche Momente. Und man könnte sich mit denen ja auch über die Zeit unterhalten, aber bei uns ging es ja wirklich nur um die Nazi-Zeit und eine Geschichte nach der anderen. Und wir saßen abends zusammen im Restaurant und konnten uns gar nicht unterhalten. Wir wussten gar nicht, über was soll man sich unterhalten. Es ist alles so belanglos und das war wirklich so, dunkle Wolken sind aufgezogen. Was ich gelernt habe, ist, dass diese Menschen überlebt haben und auch heute noch leben, weil sie nicht verbittert sind. Ich habe ihnen keine Wut angemerkt. Die sind nicht sauer auf irgendjemanden. Sie sind zwar traurig, wenn sie über die Gegebenheiten reden damals, aber ich habe keinen Hass verspürt und ich denke, darin liegt die größte Botschaft für mich, vergeben zu können, nicht nur um den man vergibt, einen Gefallen zu tun, sondern auch um sich selber zu retten, weil wenn man eine Wut im Bauch hätte auf die, die einem das angetan haben, das tut ja niemandem weh außer sich selbst. Also das zu lernen, vergeben zu können, ist, glaube ich, die größte Botschaft, die ich mitgenommen habe.
Sieht man im Zollverein in Essen jetzt die pure Fotografie oder dokumentieren Sie darüber hinaus auch die Geschichten der Einzelnen?
Es gibt eine ganz, ganz, ganz kleine Mini-Biografie von jeder Person und wir haben jeden gefragt nach einer Botschaft für zukünftige Generationen, die wir auch festgehalten haben in Text und es gibt zu der Ausstellung auch ein Video.
Survivors, Faces of Life After the Holocaust. Morgen Mittag wird die Ausstellung des Fotografen Martin Schöller im Essener Zollverein von Bundeskanzlerin Merkel eröffnet. Sie ist dann bis zum 26. April zu sehen. Und parallel dazu erscheint ein Fotobuch im Steidl Verlag mit einem Essay von Altbundespräsident Joachim Gauck. Herr Schöller, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Es kommt echt selten vor, dass ein philosophisches Fachbuch weltweit für Aufsehen sorgt. Aber der chinesische Philosoph Zhao Tingyang ist derzeit in vieler Munde. Alles unter dem Himmel, Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung. So heißt sein neues Buch, das ist heute auf Deutsch erschienen und international füllt es seitenlang die Feuilletons. Die Freie Universität Berlin hat Zhao im vergangenen Herbst sogar ein ganzes Symposium gewidmet. Mit seiner Theorie will er nichts Geringeres als die Welt befrieden. Wie seriös ist das, fragt Tobias Wenzel und hat den Autor getroffen.
Of course, it is a little bit idealistic.
Natürlich ist es eine etwas idealistische Theorie, aber wenn wir sie nicht umsetzen, zerstören wir die Welt.
Otherwise the world will be ruined.
Zhao Tingyang will die Welt retten mit Tianxia, einem chinesischen Begriff, der in etwa alles unter dem Himmel bedeutet. Wenn Menschen das Prinzip des nichts ausgrenzenden Tianxia befolgen, glaubt Zhao, entsteht eine Welt ohne Nationalstaaten und Feindseligkeit. Kants Entwurf zur Befriedung der Welt, sein Text zum ewigen Frieden beeinflusste die Charta der Vereinten Nationen maßgeblich, ist Zhao zufolge dagegen untauglich. Kant setze nämlich dieselben Wertvorstellungen, also ihre universelle Geltung in unterschiedlichen Kulturen voraus. Gleichheit ist für Zhao eine Illusion. Die Menschenrechte seien problematisch, weil nicht von Natur gegeben. Und für Demokratie seien die Menschen schlicht zu egoistisch.
The modern democracy, I think.
Die moderne Demokratie ist gerade dabei, ihre denkbar schlechteste Form anzunehmen. Die Medien und starke Parteien bestimmen die öffentliche Meinung und beeinflussen die Gedanken der Menschen, damit sie die Welt falsch verstehen. Das ist nicht mehr demokratisch, das ist eine Art Despotismus.
Es klingt nach Verschwörungstheorie. Auch wenn er im Buch von der neuen Macht schreibt, die die Demokratie umgemogelt habe. Da fragt man sich schon, wie der Hype um Zhao Tingyang zu erklären ist. Etwa damit, dass in politisch angespannten Zeiten Menschen fasziniert sind von jemandem, der mit seinem Denken die Welt retten will? Die Lektüre des Buchs ist jedenfalls ernüchternd. Anstatt auszuarbeiten, wie dank Tianxia alle friedlich koexistieren könnten, wiederholt Zhao den Begriff mantraartig, fast 600 Mal. Immerhin macht er klar, dass ihm eine Weltordnung vorschwebt, die wie eine chinesische Familie hierarchisch strukturiert ist. Stefan Gosepat, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin, ist unwohl bei diesem antidemokratischen Ansatz. Der komme der chinesischen Führung aber gerade recht.
China ist eine Weltmacht, die jetzt durch die Tatsache, dass die USA sich unilateral zurückzieht und nicht mehr welthegemoniale Ansprüche erheben will unter Trump, auf einmal in dieses Vakuum stößt. Und jetzt tut sie das genau unter der Verwendung dieses Konzepts, alle unter einem Himmel. Und er ist in gewisser Weise der Philosoph an der Chinese Academy of Science, also der staatlich alimentierten Akademie, der genau dieses Konzept entwickelt hat.
Ist Zhao Tingyang also nur ein linientreuer Philosoph, der die chinesische Staatsdoktrin propagiert? Fragen zur aktuellen Politik, ob zu Expansionsbestrebungen Chinas, zum Handelsstreit mit den USA oder zur Menschenrechtslage, beantwortet er nicht. Er sei ja nur Theoretiker.
Die Wirklichkeit ist viel zu kompliziert und zu detailreich. Ich habe nicht genug Informationen darüber, was passiert. Selten gehe ich nach draußen. Ich halte also Abstand zur Wirklichkeit.
Ob das Selbstbild vom kauzigen Einsiedler stimmt oder nur ein Vorwand ist, um politische Äußerungen und mögliche Probleme zu Hause in China zu vermeiden, sei einmal dahingestellt. Sicher aber ist, dass Zhaos Buch kein großer Wurf ist. Alles unter dem Himmel wirkt nicht wie ein erhellendes, für die Befriedung der Welt praktikables Prinzip, sondern gerade aufgrund des alles einschließenden Charakters wie ein leeres Zauberwort. Was bleibt, ist das Misstrauen gegenüber dem Volk Und ein hierarchisches Modell, das, so Stefan Gosepat, auf einen weisen Staatenlenker setzt.
Wenn man das jetzt auch noch auf die Welt übertragen soll, und ich glaube, das steckt dahinter, China nachher als die Weltmacht, die die Welt regiert, dann wissen wir natürlich, dass wir diejenigen sind, die geführt werden sollen, zu unserem Besten. Aber was unser Bestes ist, dürfen wir nicht selber mitbestimmen. Damit habe ich ein Problem.
Mittlerweile, das findet sich allerdings nicht mehr in der deutschen Ausgabe des Buchs, will Zhao das Volk nur noch teilweise entmündigen. Ihm schwebt als Staatsform eine Mischung aus Demokratie und Aristokratie vor. Das Volk stimme in einer ersten Wahl darüber ab, was es alles wolle. Danach würden ein Natur- und ein geisteswissenschaftliches Komitee entscheiden, was davon das Volk tatsächlich bekomme. Auf die zentrale Frage, wer die Wissenschaftler auswählt und nach welchen Kriterien, hat Zhao allerdings noch keine Antwort. Aber es bleibt ihm ja noch Zeit zum Nachbessern unter diesem Himmel.
Tobias Wenzel über den chinesischen Philosophen Zhao Tingyang. Das Buch »Alles unter dem Himmel – Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung« ist heute im Surkamp Verlag erschienen. Und was die gedruckten Feuilletons am Dienstag bewegt, das hat Hans von Trotha bereits gesichtet.
Der zweite Kalte Krieg hat begonnen, befindet Harvard-Professor Niall Ferguson in seiner alldiensttäglich vom Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung ins Deutsche übersetzten allsonntäglichen Kolumne in der Sunday Times. Und so Ferguson, kalte Kriege sorgen für seltsame Paarungen. Sein Beispiel: Als Mao Zedong im Dezember 1949 Josef Stalin in Moskau traf, war das nicht gerade eine innige Männerfreundschaft. Ich habe hier nur drei Aufgaben, beschwerte Mao sich, als der Sowjetführer ihn so gut wie nicht beachtete. Erstens, zitiert Ferguson, essen, zweitens schlafen und drittens scheißen. Russland ist das eine große, besorgniserregende Thema im Feuilleton, der Nationalismus das andere. Und mit deftigen Bildern haben sie es anscheinend immer, wenn es um Russland und seinen Nationalismus geht. Für die Taz berichtet Barbara Oertel von der Berliner Grünen Woche, wo die Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu ihrer Überraschung immer noch koexistieren. Russland ist raumgreifend, lehrt sie der Messerundgang. Ein Stückchen weiter weht die weiß-rote Fünfkreuzflagge Georgiens. Ein Mann dort berichtet, er habe kein Problem damit, Russisch zu sprechen, hadert aber mit der russischen Landmasse. Man stelle sich vor, sagt er, wenn eines Tages alle Russinnen gleichzeitig pinkeln, wird das kleine Georgien ersaufen. Doch im neuen Kalten Krieg, wir sind zurück bei Niall Ferguson in der NZZ, besteht das seltsame Paar statt aus Josef Stalin und Mao Zedong aus Xi Jinping und Wladimir Putin. Doch verglichen mit den 1950ern sind die Rollen vertauscht. Inzwischen ist China der Gigant, Russland der schäbige kleine Handlanger, so Ferguson. Und der Xi bleibt China ein erstaunlich treuer Anhänger der Lehre von Marx und Lenin. Russland ist unter Putin zum Zarismus zurückgekehrt und damit auch zum Nationalismus. Den nimmt sich Gustav Seibt in der Süddeutschen unter der Überschrift »Zorn und Zeit« vor, aus Anlass zweier Publikationen. Einer neu übersetzten Schrift von George Orwell über den Nationalismus und Essays zum Thema von Rabindranath Tagore. Das Thema ist brandaktuell. Der weltweite Rechtsruck hat auch nationalistischen Affekten neuen Auftrieb gegeben, schreibt Seibt und analysiert. Der langfristige Hintergrund dafür ist das Erbe der Blockkonfrontation vor 30 Jahren, das zahlreiche alt-neue Nationalstaaten aus dem Permafrost des Kalten Kriegs entließ. Was das aktuell und ganz konkret für das Beispiel Russland heißt, deutet Kerstin Holm in der FAZ an. Der Publizist Lev Timofejew bezeichnet die Verfassungsreform, insbesondere das Vorhaben, den Vorrang internationaler Rechtsakte vor nationalen abzuschaffen, als Einbruchsdiebstahl an den Rechten russischer Staatsbürger. Timofejew, der in den 80er Jahren wegen antisowjetischer Propaganda im Straflager einsaß, nennt in seinem Blog die Erklärung der Menschenrechte das Erbe der jüdisch-christlichen Zivilisation Europas, zu der sich in nachsowjetischer Zeit auch Russland bekannt habe. Bisher. Und jetzt? Wie kam es dazu? Gustav Seibt meint in der Süddeutschen mit Blick auf ganz Europa: Globalisierung und unerfüllte Hoffnungen auf eine neue Weltordnung verschaffen der Nation mit starkem Staat und klaren Grenzen neue Attraktivität. Begleitende Ideologien, vor allem geschichtsrevisionistischer Natur, florieren. Und das historische Phänomen des neuzeitlichen Nationalismus entwickelt sich in integrierten Machtstaaten. Dabei sind Geschichtserzählungen, Mythen, Symbole, öffentlicher Unterricht ein Stil, eine Nationalsprache mit Nationalliteratur, ebenso unentbehrlich wie Eisenbahnsysteme und allgemeine Wehrpflicht. Kurzum, der moderne Nationalismus dient der Integration großer Gesellschaften zu rational organisierten Staaten, riesigen Machtmaschinen und Wirtschaftsräumen. Seibts verstörendes Fazit lautet: Als politisch-soziale Organisationsform hat die Nation die Welt erobert. Sie wurde zum erfolgreichsten politischen Exportartikel Europas. Seibt zitiert Isaiah Berlin. Der nannte den Nationalismus die am meisten unterschätzte moderne Ideologie. Dieser Tage ist sie auch eine der gefährlichsten.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.